Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Herr, wir danken dir für Reinhard, wir danken dir für dieses Geschenk, das du uns gemacht hast, weil dein Wort uns sagt, dass uns gegeben sind Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, wie ein Geschenk überreicht. Und so wollen wir Reinhard empfangen heute Morgen als ein Geschenk von dir und erwarte, dass du mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit, mit deinem Geist seine Worte füllst und uns dadurch segnest. Und so segnen wir dich, Reinhard, in der Funktion, ein Kanal für Gott zu sein, der das, was der Herr für uns vorbereitet hat, zu uns weiterleitet heute Morgen. Amen.
So, guten Morgen von mir auch. Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns entschlossen, hier im Gottesdienst uns zu duzen, deswegen nehmen wir Sie auch kurz mit hinein, das hat vielleicht der eine oder andere schon gemerkt. Mir ist wichtig, dass man versteht, was wir machen. In unserem Gottesdienst geht es darum, Gott in den Mittelpunkt zu stellen und zu lernen, wie er ist und zu verstehen, was es mit uns zu tun hat. Und wenn man Worship bei uns erlebt, dann ist es für den einen oder anderen, der neu ist oder der noch nie sowas erlebt hat, ist das vielleicht schwierig, weil er sagt, ja, was machen die denn da eigentlich? Da hüpfen sie mit Flacken rum und wiederholen die Lieder endlos. Was ist mit denen los? Ja. Und das könnte man so meinen, wenn man nicht versteht, dass es für uns eigentlich eine Form von Gebet ist. Und das setzt sich zusammen aus Gott preisen, Gott verherrlichen und auch direkt mit ihm reden. Und alles, was wir so können, tanzen, Farben, malen, alles, was Kunst ist, ist nach unserer Auffassung eigentlich allen Menschen gegeben, damit wir Gott damit anbeten. Also Kunst hat Gott dem Mensch gegeben, um in besonderer Weise ihn, seine Größe und so das, wie er ist, darzustellen. Ich möchte heute Morgen über etwas sprechen. So während der Woche begegnen uns sehr viele Menschen und wir haben Gespräche mit ihnen. Und ich hatte so das Gefühl, ich hätte echt das Bedürfnis, mal wieder neu über das Bild, das wir von Gott haben, zu sprechen. Weil in den Gesprächen mit Menschen fällt mir immer wieder auf, dass wir alle ein Gottesbild haben. Jeder hat eins. Auch der, der sagt, ich glaube gar nicht an Gott, ja, dann ist das eben ein schwarzes Bild oder ein leeres Bild. Aber ein Bild haben wir auf jeden Fall. Wenn wir das Wort Gott hören, stellen wir uns irgendwas vor. Und die einen Menschen, die haben ein sehr religiöses Bild, das kann man gut an der Malerei ablesen, da ist dann alles sehr, ja, ich finde das gerade im Mittelalter ganz witzig, weil im Mittelalter haben die dann immer die biblischen Geschichten gemalt, wie es im Mittelalter ausgesehen hätte, weil sie historisch überhaupt keine Ahnung hatten, wie es um die Zeit Jesu ausgesehen hat. Und dann finde ich das immer witzig, wenn die Kleider des 16. Jahrhunderts oder 14. Jahrhunderts oder des 13. Jahrhunderts anhaben und Jesus ist dann auch genauso gekleidet und auch das Verständnis von Leiden wird dann so wiedergegeben. Und bei uns in unserer Zeit ist es wieder ein bisschen anders. Wir holen Jesus auch in unsere Zeit. Viele Leute von uns haben ein Verständnis von Jesus eher so in Richtung der gute Typ von nebenan, der gute Gott, der da immer nur dafür da ist, meine Bedürfnisse und meine Probleme und meine Nöten sich damit auseinanderzusetzen. Und was das Schlimme an den ganzen Geschichte ist, je enger unser Gottesbild ist, je weniger klar und je weniger breit es ist, umso weniger wir dort Offenbarung haben, umso verengter ist unser geistliches Leben. Weil dieses Bild, wie wir Gott wahrnehmen, hat unmittelbar Einfluss darauf, wie Gott für uns ist. Mich persönlich ich bin ja auch nicht ausgenommen. Ich habe natürlich auch nur ein Teil des Bildes und behaupte zu keiner Zeit, den kompletten Überblick zu haben. Aber ich glaube, dass Jesus sich sehr gut nachvollziehen lässt, Gott sich sehr gut nachvollziehen lässt, an dem, wie Jesus gelebt hat. Und dazu habe ich diesen Bibeltext, Matthäus 9, 35 bis 38 und bei 10, Vers 1. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte sie in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes, heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihm tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben, alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Vielleicht hast du es noch nie so im Zusammenhang gelesen, aber die Lösung, die Jesus uns vorstellt, bei diesem Problem, dass es zu wenig Arbeiter auf dem Erntefeld gibt, war, dass er seine Jünger geschickt hat, seine Nachfolger, die Leute, die Jesus ähnlich leben wollen. Wenn wir uns Deutschland angucken und fragen uns, wie sieht Deutschland aus? Wie ist unser Heimatland in dem Land, in dem wir jetzt leben? Wie sieht das denn aus? Kann man da sagen, dass Deutschland aussieht wie ein Volk, das lauter Schafe sind, die keinen Hirten haben? Und interessant, es beginnt mit dem Aspekt Hoffnung. Zahlreiche Indikatoren der menschlichen Lebensqualität auf diesem Planeten weisen konstant in nur eine Richtung, nämlich aufwärts. Gleichzeitig denkt die überwiegende Mehrheit der Menschen, der Zustand der Welt ist schlecht. Er wird immer schlechter. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos sehen nur 17% der Menschen in Deutschland dem neuen Jahr 2019 mit großer Zuversicht und Optimismus entgegen. Viele Menschen malen sich eine Zukunft aus, in der alles, was wir kennen, zerstört oder gar die Menschheit als Ganzes ausgelöscht wird. Wir haben Angst, sind pessimistisch und leben zugleich so gut wie nie zuvor. Wie passt das zusammen? Und das ist ein Punkt, habe ich aus einer Zeitung, aus einer bekannten Zeitung rausgenommen. Und das heißt also, eigentlich werden die Lebensumstände immer besser. Parallel dazu entwickelt sich unsere Hoffnungslosigkeit, wird immer größer. Das ist, was dieser Artikel sagt. Und wenn man uns tatsächlich anschaut, ich bin auch immer fasziniert, wie Menschen, wenn wir Leute auf der Straße fragen, was glauben Sie, was ist unser größtes Problem? Dann würden wir sehr, sehr unterschiedliche Antworten kriegen. Mir helfen dann immer die Statistiken, eigentlich nicht so von ihrem absoluten Wert, sondern von der Verhältnismäßigkeit. In Deutschland waren 2018 sind 350.000 Menschen circa an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben, 250.000 Menschen an Krebs. Es gab 9.820 Selbstmorde und Unfälle beim Sport 11.000, tödliche Unfälle. Tödliche Unfälle im Haushalt 10.000. Verkehrstote 3.180 und 386 Morde. Das heißt, wenn wir Menschen fragen würden, vor was sie sich am meisten fürchten, würden wir nicht diese Statistik bestätigt sehen. Ganz hoch würde der Straßenverkehr agieren, ja? Und dass es doch so gefährlich ist auf unseren Straßen, weil es so viele Gewaltverbrecher gibt. Und das Gefährlichste, ich habe das schon mal gesagt, der gefährlichste Ort, wo du dich in deinem Leben aufhalten kannst, ist in deinem Bett. Weil die meisten Menschen in Deutschland sterben im Bett. Also wir merken, dass wir an der Stelle eine sehr, sehr selektive Wahrnehmung haben. Und was ich auch aus dieser einen Statistik sehe, ist, dass wir nicht ernst genug nehmen als Gemeinde, als Christen, woran denn die Menschen tatsächlich sterben. Wie wichtig ist es uns, für Kranke zu beten? Die meisten Leute sterben krank, nicht lebenssatt oder weil das Leben vorbei ist. Ein ganz hoher Prozentsatz sind Lungenerkrankungen. Ein ganz hoher Prozentsatz sind Krebserkrankungen. Und wisst ihr, das Schlimme ist, an diesen Statistiken, die ich hier spiegle, da kommen wir mehr oder weniger auch alle immer ein bisschen drin vor. Das heißt also, das ist nicht irgendwo weit entfernt von uns, sondern das ist unser Zustand. Und wenn wir gucken, dann ist es tatsächlich, die Gefahr wohnt ganz woanders, als wir sie vermutet haben. Die sicherste Straße in Deutschland, was ist das? Die Autobahn. Da passieren am wenigsten Unfälle und es kommen am wenigsten Menschen zu Tode auf der Autobahn. Das sicherste Transportmittel auf dieser Erde ist das Flugzeug. Ihr würdet das gefühlsmäßig, wenn wir gefragt werden, völlig anders beantworten. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, wir haben es mit etwas zu tun, was wir verstandesgemäß nicht begründen können. Und das nennt man Furcht. Das nennt man Hoffnungslosigkeit. Das nennt man Angst. Und dabei sieht die Welt völlig anders aus. Das zweite ist mögliche soziale Not. Es gibt in Deutschland 150.000 Scheidungen im Jahr. Positiverweise, die Tendenz ist abnehmend. Es lassen sich weniger Leute scheiden als vor 10 Jahren. Die Standesämter sind besser geworden, ist ganz klar, ne? Oder irgend sowas. Keine Ahnung. Kinderarmut, es ist eine furchtbare Zahl. 2.500.000 Kinder leben in Deutschland in Armut. 3.400.000 Menschen sind sozial als arm zu bezeichnen. Die meisten davon sind Kinder. Und es gibt 41% aller Haushalte in Deutschland sind Single-Haushalt. Es gibt ein großes Problem mit Einsamkeit. Wenn wir also die wahren Probleme ablesen wollen, dann müssen wir öfters mal Statistiken anschauen. Die wahren Probleme bei uns sind, dass Menschen nicht miteinander können, dass Menschen arm sind, die mitten unter uns wohnen und nicht einen guten Lebensstandard leben können, wo die Eltern nicht mit ihren Kindern einfach mal in Urlaub fahren können, wo die Eltern nicht wissen, wie sie über den Monat kommen. Das sind wahre Probleme. Und dass Menschen zu 41% alleine leben, Einzelhaushalte sind, also da sind ja die Wohngemeinschaften nicht mitgerechnet, weil die sind ja nicht Einzelhaushalte, sondern tatsächlich Menschen, wo ein Mensch allein in einer Wohnung wird, das sind 41% aller Haushalte in Deutschland. Das heißt, fast jeder zweite Mensch in dieser Nation ist einsam. Was ich alarmierend finde, ist, dass in Deutschland, und das ist eine Zahl, die ich aus dem Fachblatt Fakten der Psychiatrie und Psychotherapie, Stand Januar 2019, also ganz neu, 17,8 Millionen aller Deutschen sind psychisch krank. 17,8 Millionen. Das war, boah, war richtig. Wer hat boah gesagt? Richtig. Das sind Zahlen, die machen mich an. Ne? Die machen mir Mühe. Das ist die Wahrheit über unser Land. Unser Land geht es auf der einen Seite gut, wie selten zuvor. Und auf der anderen Seite sind die Menschen in Angst und Hoffnungslosigkeit, leben allein und werden psychisch krank. Das ist, was ich hier lese. Es gibt in Deutschland mit einer riesen Unsicherheit mindestens 10 Millionen missbrauchte Menschen, die körperlich, sexuell missbraucht wurden. Es gibt in Deutschland 3,5 Millionen registrierte Süchtige. Und da ist die Dunkelziffer 10 mal so hoch, ist die tatsächliche Zahl. 5 bis 10 mal so hoch. Also man kann es schlecht sagen. Das Problem ist, also wir haben eine Nation vor Augen, von der ich überzeugt bin, dass sie den Hirten dringend nötig haben. Aber anders, wie sie gedacht haben. Nicht, weil sie in Gefahr sind, nicht, weil es ihnen nicht gut geht, nicht, weil es keine Hilfe im weltlichen Sinne gibt, sondern weil sie Gott nicht kennen. Weil sie nicht wissen, wer Gott ist. Und wenn sie es wissen, dann haben sie merkwürdige Bilder von ihm. Sie haben unter anderem, können sie Gott als König wahrnehmen. Sie denken, Gott ist ein König, der irgendwie regiert. Man hat keinen wirklichen Einfluss auf ihn. Oder die charismatische Form davon ist, Gott ist König. Er allein regiert. Wir müssen nur genug beten, dann ändert sich alles. Ich liebe den Satz, arbeite und bete. Weil ich glaube, zum Beten kommt das Arbeiten. Beten ist super wichtig, hingehen zu den Menschen ist genauso wichtig. Und das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Ich finde, wir müssen das beides tun. Dieser König, ja, Gott ist König, das stimmt. Ohne Wenn und Aber, Gott ist König, er ist wirklich der König. Das heißt, er hat alle Macht. Aber die Bibel ist voll von Hinweisen, dass wir hingehen müssen und diese Macht von Gott in Anspruch nehmen müssen für die Menschen, für die konkreten Nöte um uns herum, für die Leute, die mit uns zusammenleben, für die Menschen, denen wir im Beruf begegnen, für den Menschen, die in dieser Stadt, in dieser Region leben, müssen wir konkret die Königsherrschaft Gottes in Anspruch nehmen. Und das darf nicht eben in eine, versteht ihr, wir können das ganz religiös handhaben. Das Mittelalter war super religiös, also dass Gott König ist, war im Mittelalter 0,0 in Frage gestellt. Und was hat es gemacht? Die Leute haben sich in Klöster zurückgezogen, die Menschen haben sich in ihr Privatleben zurückgezogen. Der liebe Gott war der König, den man sowieso nicht wirklich verstehen kann und es gibt eigentlich überhaupt keinen vernünftigen Zugang zu ihm. Und das ist die Gefahr, wenn wir das Königsbild falsch betonen. Und das kann uns passieren, dass wir nur noch sagen, hey, Hauptsache wir haben angebetet. Da draußen, um uns herum, stirbt eine Welt in ihren Sünden. Um uns herum sind Menschen, die sind süchtig, das sieht man ihnen nicht an. Wisst ihr das, dass man Einsamkeit im Einkaufszentrum nicht sieht? Höchstens an der Menge, was sie einkaufen, wenn man genau hinschaut. Das heißt, wir müssen noch ein anderes Bild addieren zu dem Königsbild. Interessanterweise hat ja einer herausgefunden, dass Gott ein harter Herr ist, ein grimmiger Löwe. Du erntest, wo du nicht siehst, du lässt uns die ganze Arbeit machen. Das war so ein Typ, ich könnte mir den vorstellen wie den zweiten Sohn in dem Gleichnis, wo Jesus erzählt von dem guten Vater. Ist ja das Gleichnis des guten Vaters, ist ja nicht das Gleichnis des verlorenen Sohnes, sondern es ist das Gleichnis des guten Vaters. Dieser gute Vater, der hatte einen Sohn und der lebte mit ihm, aber er hatte das Gefühl, der Vater ist ein harter Hund. Ich muss von morgens bis abends arbeiten, ich muss mir die totale Mühe geben, ich habe überhaupt keine Zeit, mich auszuruhen, ich kann nur vor mich her arbeiten. Ich darf keine Party feiern, ich darf nicht im Haus sein, ich muss nur pflügen. Gott hat mir einen Auftrag gegeben, jetzt muss ich ihn machen. Und das Schlimme ist, wenn wir Gott als harten Herrn ansehen, wenn wir dieses Dienstprogramm haben, verlieren wir wahrscheinlich unseren gesamten Zugang zu dem Übernatürlichen. Denn die Multiplikation geschieht immer im Übernatürlichen. Der Punkt ist, du kannst noch so gut sein, du kannst noch so ein toller Sozialarbeiter sein, du kannst noch so sehr für die Gemeinde arbeiten, du kannst dich noch so sehr reinhängen in das Ganze. Wenn nicht das übernatürliche Multiplikation von Gott her stattfindet und da brauchst du einen anderen Zugang als den harten Herrn. Es ist wahr, dass es in der Bibel steht. Jesus sagt an einer Stelle, sagt er, fürchtet nicht vor demjenigen, der euer Leben verderben kann. Fürchtet euch vor dem, der nachdem ihr gelebt habt, euch in die Hölle werfen kann. Das klingt nach harten Herren. Und das hat schon eine Wahrheit. Gott ist kein Spielzeuggott. Gott ist kein Gott, mit dem man alles machen kann. Gott ist auch Richter. Jesus sagt, ihm ist das Gericht übergeben worden. Und wir tun einen Fehler, wenn wir das nicht kapieren. Also es gibt einen Aspekt, wo wir auch sagt, dass Jesus sagt, wohl dem Knecht, dass wenn ich wiederkomme, den ich arbeiten sehe. Also Gott spricht sich nicht gegen Arbeit aus, aber er spricht sich aus, dass wir unser Gottesbild so verengt haben, dass er eben dieser harte Herr ist. Denn dann können wir die ganzen Segnungen, die er für uns bereithält, nicht in Anspruch nehmen. Dann manche Leute, und das ist sehr vertreten in unserer heutigen Gesellschaft, die kennen nur den netten Jesus. Vielleicht addiert mit dem leidenden Jesus. Jesus hat für mich gelitten. Das Dumme ist daran, Jesus hat nicht für dich gelitten. Jesus hat für die ganze Welt gelitten und die wissen das nicht. Jesus hat eben nicht nur für dich gelitten. Es geht nicht um dich. Es geht um eine ganze Welt, um eine gefallene Welt, die ohne das Evangelium, das welche hingehen und das Evangelium verkünden, nämlich verloren geht. Dieser nette Jesus ist der nette Jesus für alle Menschen. Und ja, es stimmt, Jesus ist nicht nur nett, der ist sogar wundervoll. Der ist herrlich. Es gibt keine Person, wo ich lieber mit zusammen bin, als mit Jesus. Jesus ist mein Lieblingsgott, mein Lieblingsmensch, keine Ahnung, beides. Ich bin so gern mit Jesus zusammen. Ich liebe seine Sanftheit, ich liebe seine Demut, ich liebe seine Freundlichkeit. Aber wichtig ist, er ist es nicht nur, er ist auch der König, er ist auch der Richter. Wir müssen lernen, dass unser Bild komplett sein sollte, möglichst. Denn wie unser Bild ist von Gott, so können wir auch in dem Maß des Glaubens leben. Also das Maß unseres Glaubens, nämlich die Kraft, wie viel Glauben wir haben und wie viel Glauben wirksam wird in unserem Leben, hängt von unserem Gottesbild ab. Verstehen wir das? Wenn ich nur die Hälfte von Gott nehme, kann ich nur die Hälfte seiner Kraft nutzen. Wenn ich ihn nur als König nehme, dann kann ich Anbetung bekommen, Unterwerfung. Wenn ich ihn als harter König, als harter Herr nehme, dann kann ich Gehorsam kriegen, dann kann ich Einsatzwille, Arbeit kriegen. Und wenn ich ihn nur als netten Jesus nehme, dann kann ich nur, ach, der Herr Jesus liebt uns alle. Haben wir die Vorstellung, verstehen wir das, dass Jesus Sünde nicht wegliebt? Sünde liebt Jesus gar nicht. Und er deckt nicht, weil er ein netter, sympathischer Gott ist, alle unsere Sünden zu, sondern weil er dafür ans Kreuz gegangen ist, mit seinem Blut bezahlt hat. Und das war ein massiver, aggressiver, schmerzhafter Akt, damit er uns vergeben kann. Und das hat mit seiner Nettigkeit nichts zu tun. Der Punkt ist, wenn wir diesen, und unsere Gesellschaft tendiert dazu, wenn ich mal mir die Nachrichten angucke, ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt, mir fällt es auf, dass ich sehr selektiv Nachrichten sehe. Die ist also wirklich ganz, es gibt auf der Welt so viele Kriege wie nie zuvor. Und ich glaube, die meisten Kriege, von denen haben wir noch nie in unseren Medien gehört. Durch Zufall hört man es mal in einer Reportage, dass da ein Guerillakrieg im Kongo Hunderttausende von Menschen das Leben kostet. Aber die meisten hören das gar nicht. Wir wissen auch nicht aktuell, was im Jemen abgeht. Unsere Gesellschaft hat gelernt, alles Negative aus seinem Bewusstsein hinauszuwerfen. Ich bin immer wieder erschreckt, wie wenig realistisch die Leute sehen, was tatsächlich in dieser Welt passiert. Und das ist auch eine Seite. Das ist eben nicht nur alles ist schön. Und dieser nette Jesus, der passt in diese Gesellschaft hinein. Und der nette Jesus, ja, der hat bestimmt auch nichts gegen andere Religionen. Also der ist ja so nett. Und wenn man dann die Bibel liest und Jesus sagt ganz klar, sagt, es wird niemand zu Gott kommen, außer wenn er sich bekehrt zu mir, dann hat das nichts mehr mit dem netten, toleranten Jesus von nebenan zu tun. Sondern von einem Herrn, der sagt, wenn du dich nicht bekehrst zu mir, wirst du verloren gehen. Völlig egal, welche Hautfarbe du hast, völlig egal, welches Geschlecht und völlig egal, wo du herkommst. Dein Leben muss sich ändern. Das sagt Jesus. So ist Jesus nicht der nette Jesus von nebenan, sondern Jesus ist auch der nette Jesus von nebenan. Und wenn es um den Geist Gottes geht, dann haben viele von uns eine extrem mystische Geschichte. Wenn ich, mein Bild vom Heiligen Geist ist, dass er mich erzieht. Er ist mein Erzieher, mein Korrektor. Ach, ich dachte, wenn ich so dastehe und die Gegenwart Gottes spüre, dann ist heilig. Ja, auch. Aber der Geist Gottes sagt mir ganz häufig, was ich ändern sollte. Der Geist Gottes kommt, wisst ihr, es steht in der Bibel drin, der Geist Gottes wird diese Welt von seiner Sünde überführen, nicht wahr? Und er wird uns in die Tiefe führen und er wird uns beibringen, dass wir inmitten von Schmerz, Elend und Krankheit Gott immer noch anbeten. Sowas macht der Heilige Geist plötzlich auch noch. Natürlich kommt er auch auf uns in tolle Zeiten und wir Halleluja und alles geht irgendwie. Und ich wünsche, die werden immer. Wir haben gestern gesprochen über, ich habe mit einem Bruder gestern gesprochen über den Dienst von Paulus. Und da ging es gerade um das Thema Befreiung. Und was ist das nicht toll, wenn der Heilige Geist so satt auf uns ist und wir gehen hin mit einem Taschentuch und jemand kriegt das Taschentuch ab und dann ist er frei und gesund und super. Hey, wer würde das nicht, also ich finde die Methode genial, ich will das. Aber was hat das mit dem Paulus zu tun, der auf der anderen Seite seinen kranken Mitarbeiter in Milet zurücklässt? Der an der anderen Stelle sagt, damit ich nicht ständig betrübt bin, hat Gott diesen Typ da von seiner tödlichen Krankheit geheilt. Ja, ist denn Paulus nach Ephesus vom Glauben abgefallen und hat dann immer noch an der Bibel geschrieben? Das wäre ja gefährlich. Wir müssen begreifen, dass die Dinge, die uns die Bibel sagt, die sind ganz sicher wahr, aber die sind nicht immer alle gleichzeitig vorhanden. Es gibt Zeiten von Erweckung, da kannst du laut mit dem Finger schnalzen und alle haben das dringende Bedürfnis, Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland anzunehmen. Dabei hast du keinen vernünftigen Satz von dir gegeben. Und das nächste Mal, da sprichst du das Herzbändel aus. Also kennt ihr die Pfälzer Herzbändel? Also der Pfälzer Herzbändel ist irgendwie, ja, das kann man nicht erklären, das ist einfach irgendwas vom Herzen. Also du gibst dir alle Mühe. Du haust dir alles raus und irgendwie guckt dich jeder nur verständnislos an. Und jetzt frage ich mich natürlich, lieber Gott, was ist los? Haben wir Ladehemmung? Habe ich nicht genug gebetet? Und das Dumme ist, es passiert mir durchaus, wenn ich total geistlich bin und ich denke, heute ist der Hammer hier am Ort. Heute wird Gott alle überzeugen von der Wahrheit seines Evangeliums und ich predige wie noch nie zuvor und die Reaktion ist gleich null. Und dann denke ich mir, na super. Herr, was soll ich noch tun? Und das nächste Mal ist so die Gegenwart Gottes da, dass du wirklich eigentlich nur mit dem Finger schnippst und die Leute sagen, wo ist der Altar, dass ich mich bekehren kann? Und ich krieg das, ich verstehe es nicht. Ich kann es euch nicht erklären, wenn mich einer fragt, ja, warum ist das so? Keine Ahnung. Ich glaube, wahrscheinlich hat Gott schon tatsächlich seinen Grund. Ich glaube nicht, dass er nicht jedes Mal die Kraft schenken möchte. Aber es gibt einfach zu viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir einfach noch nicht begreifen. Und wo wir noch keine letzte Aussage darüber treffen können. Und so ist auch das, wie Gott ist, da kannst du im Leben, ebenfalls ich nicht, vielleicht du ja, ich meine, dann lehr mich bitte, aber wie ist Gott? Und ich kann nur sagen, Gott ist abenteuerlich. Ich entdecke immer mehr von ihm. Ja, er ist König. Manchmal habe ich auch das Gefühl, der Herr, also wenn du mit dem Herrn diskutieren willst, wenn er was will, das kannst du dir sparen, weil der will das. Und wenn er das will, dann kannst du alles machen, er wird davon nicht runtergehen, er will das. Da kommt er dir vor wie der harte Herr. Und wenn du dann Jesus' charmante Art erlebst, erlebst, wie Gott dir begegnet auf einer so, also wisst ihr, es gibt im Alten Testament eine Geschichte von dem netten Gott, das ist der Jona, der Prophet Jona, das war ja ein Knaller, ne? Das war so ein Typ, der war, ich würde mal sagen, ein ziemlich schwieriger Prophet halt, ein ziemlich schwieriger Typ. Gott spricht mit ihm und sagt, du, hör mal zu, da drüben in Ninive, die Stadt gibt es ja schon lange, ne? Also Ninive ist da, wo, glaub, Kabul ist. Ja? Also wo heute die Stadt Kabul ist, die sind auf den Festungsreste von Ninive. Ne? Also, und der Prophet soll darüber gehen zu Fuß, waren mal ein paar Kilometer von Israel aus, also es war zu Fuß schon so ein paar Tage unterwegs. Und Gott sagt, geh doch mal darüber, ich habe mir diese Stadt angeguckt. Und dort ist nur Mord und Totschlag, da werden alle Menschen unterdrückt. Ich sehe das Elend der Menschen. Geh hin und warne sie, wenn sie nämlich nicht Buße tut, dann schließe ich das Kapitel Ninive. Und Jona, also der soll von Palästina aus Richtung Osten gehen. Was macht er? Er rennt nach Westen, ans Mittelmeer und rennt aufs nächste Schiff. Und sagt, völlig wurscht, wo es hinfährt, geben Sie mir eine Fahrkarte, nichts wie weg. Warum? Gott hat ihn beauftragt. Ich habe doch keinen Bock, da hinzugehen. Ja? Und dann hockt er da auf seiner Nussschale und dann fangen fürchterliche Stürme an. Und die armen Seeleute, denen ist schon ganz schlecht und die wissen auch nicht mehr weiter. Und irgendwann sagt Jonas ganz klein laut, ich kenne den Grund, ich habe nämlich jemand geärgert. Ja? Was übrigens keine gute Idee ist, wenn man Gott ärgert. Und dann schmeißen sie dem vom Bord und dann kriegt ein Fisch Probleme. Stell dir mal vor, ein armer Fisch hat den Typ 3 Tage im Maul. Ja? Der Bauchschmerzen, Zahnschmerzen, der wusste gar nicht, wie es ihm geschieht. Keiner hat bisher an den armen Wal gedacht. Ja? Das ist die Folge, wenn du Gott ungehorsam bist und weglaufst, machst du anderen Probleme. Das ist eindeutig der Sachverhalt. Auf jeden Fall, irgendwann fühlte der Wal sich nicht sehr wohl und erleichterte sich, wir würden sagen, er ließ sich sein Essen nochmal durch den Kopf gehen. Und schon war Jonas wieder freigesetzt. Ich möchte nicht wissen, wie er gerochen hat. Und ein bisschen aufgeweicht war seine Haut sicherlich auch. Ja? Und jetzt, ich wollte euch ja eigentlich den netten Gott erzählen. Ich meine, das klingt ja jetzt alles noch nicht nach netten Gott. Aber dann geht er nach Ninive tatsächlich ein bisschen durch die Wüste, hat sich wahrscheinlich auch gereinigt zwischendrin, kommt zu der Stadt, hält wahrscheinlich eine mördermäßig gute Predigt. Und das ist dieser Moment, wo man nur mit dem Finger schnalzt, ja, das, was ich mir immer wünsche, so, bing, schon ist es da. Und was passiert? Die ganze Stadt Ninive tut Buße, in Sack und Asche, fallen auf ihre Knie und sagen, du hast vollkommen recht, das passiert wirklich. Und sagen, Mann, was haben wir gemacht? Wir ändern unser Verhalten. Jetzt war unser lieber Jona darüber nicht besonders froh, sondern deswegen sage ich dir aber ein bisschen komischer Charakter, weil dann sagt Gott, das habe ich mir gedacht. Du bist so barmherzig, Gottesbild, ne? Du bist so barmherzig, sogar diesen Sackgesichtern, diesen Arabern da unten, den vergibst du. Rassismus, ne? Und es stinkesauer auf Gott, dass er jetzt die Stadt nicht mit Feuer untergehen lässt. Das ist die Geschichte von Jona. Und versteht ihr, das große Problem von dem Mann ist dem sein Gottesbild. Das merkt man an allen Ecken und Enden. Der hat ein ziemlich merkwürdiges Gottesbild. Weißt du, das hatten die Jünger später auch mal. Die wollten ja auch bei den Samariern das Feuer vom Himmel fallen lassen. Ja? Das ist dann auch so, man merkt dezent, dass ihr Gottesbild noch nicht so reif war. Und so war bei Jonas das Gottesbild eben auch noch nicht so reif oder gar nicht vorhanden. Und dann sitzt er da, ich meine, ich habe immer gelesen, der setzt sich gerade über der Stadt und wartet darauf, dass die untergeht. So nach dem Motto, wer liebt Horrorfilme? Ich meine, wisst ihr, wie so eine Stadt untergeht, was das ist. Ja? Wenn nicht, fahrt nach Pompeji, guckt euch das mal an. Dann sitzt er gerade über, beobachtet das und es stinkt sauer auf Gott. Und er hockt in der Hitze und denkt, dieser Gott ist ein Tyrann. Hier ist es einfach nur heiß, stickig und Gott macht sowieso nicht was. Jetzt stehe ich, er war echt beunruhigt über seine Reputation. Ja? Jetzt gelte ich als falscher Prophet, weil die Stadt nicht untergeht. Ne? Kennt das jemand? Das kommt immer dann vor, wenn dein Dienst dir wichtiger ist als die Menschen, für denen du den Dienst tust. Und dann sitzt er da und dann hat Gott ein Einsehen, es wächst ein schnelles Gewächs hoch, irgendwie so ein Rizinus heißt es, ich weiß, kenne das nicht so genau, wie schnell die wachsen, aber auf jeden Fall wächst da was. Und jetzt hat er es besser, jetzt fühlt er sich wohl, weil die Sonne nicht mehr auf seine Glatze scheint und er hält es besser aus. Und dann legt er sich etwas beruhigt schlafen und dann kommt nachts doch so ein blödes Ungeziefer, sticht den Rizinus, sagt die Bibel, und am nächsten Morgen lässt er die Blätter hängen. Und dann ist er böse. Sagt er, du Gott, du bist das Allerletzte. Erstens schickst du mich in dieses Land, lässt mich so eine miese Botschaft verkündigen, dann mache ich das, alle gucken mich doof an und dann tust du noch nicht mal, was du gesagt hast und jetzt wächst dir sowas Schönes, Unschuldiges, ich freue mich dran und jetzt sticht's auch noch der Wurm und jetzt habe ich gar keine Lust mehr. Ich sage ja, der ist ein komischer Vogel, der Jona. Seltsames Gottesbild. Sehr seltsames Gottesbild. Und dann sagt Gott, mitten im Alten Testament, du jammerst wegen so einem komischen Gewächs. Und ich sollte nicht Mitleid haben mit den Menschen dieser großen Stadt. Und Gott zeigt sein Herz und zeigt, wie liebevoll er ist, dass er Menschen, er hat keinen Gefallen daran, Menschen zu vernichten. Er hat keinen Gefallen an Erdbeben, Tsunamis und irgendwelchen komischen Dingen, die den Menschen passieren, sondern er hat Gefallen daran, dass Menschen umkehren und anfangen ein neues Leben. Und für mich ist das faszinierend zu sehen, im Alten Testament dieser nette Jesus. Denn der Vater und Jesus sind ja eins. Und so nett wie Jesus ist es auch Gott. Aber auch so königlich wie Gott ist es auch Jesus. Und so hart wie der Vater ist es auch Jesus. Und so voll Heiligen Geistes wie der Vater ist, ist auch Jesus. Und der Heilige Geist ist auch all das. Denn wir glauben nur an einen Gott, der uns auf unterschiedliche Art und Weise begegnet. Und das Interessante ist, dass unser ganzes Verhalten, wie wir unseren täglichen Tagesleben, wie wir unser Leben hier leben, in der Gemeinde, miteinander, was uns wichtig ist, hat enorm viel zu tun mit dem, wie wir Gott sehen. Denn das führt zum Absturz. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Gott für dich? Das ist die wichtigste Frage in unserem Leben. Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Und es ist ganz legitim, um Offenbarung zu bitten, denn ich habe festgestellt, diese neue Sichtweisen von Gott, die haben immer laut Bibel mit Offenbarung zu tun. Und wenn wir Menschen begegnen, die ein verengtes Gottesbild haben, und davon begegnen mir viele Christen, nicht, dass ich mich aufschwinge und sage, ich könnte großkotzig beurteilen, aber eins sehe ich, ich sehe den Mangel im Gottesbild bei vielen Menschen und auch bei mir. Und eins habe ich gelernt, das kommt jetzt nicht dadurch, dass ich dir es gut erkläre, sondern du brauchst eine Schau deines Herzens, du brauchst eine Offenbarung, etwas muss dir von Gott her widerfahren, damit du ihn sehen kannst, wie er ist. Und ich kann dir heute Morgen sagen, es ist deine Aufgabe, danach zu suchen. Wir können dir das nicht beibringen. Du musst ihm begegnen. Dein Herz muss Gott, den gütigen Gott, sehen. Und dein Herz muss König, den Herrscher, über Himmel und Erden sehen. Wie ist der Gott gewesen oder wie ist Gott, wenn er die Erde erschafft, wenn er mit seinem Wort gebietet und es wird einfach. Wie ist Gott, wenn er dem Krebs raushaut aus seiner Person und den Zellen gebietet, sich wieder zu organisieren. Wie ist Gott, der die Ader im Kopf, die gerade am Zerbersten ist, mit seiner Hand umschließt und sie wieder klein werden lässt. Ich habe miterlebt, wie Menschen mit einem vergrößerten Herzen wieder ein kleines Herz bekommen haben, weil Gott hinging und das Herz kleiner gemacht hat. Ich habe mitbekommen, wie Menschen, die miteinander zerstritten waren, die nicht mehr miteinander zusammengelebt hat, Ehepaare, wie Gott in ihr Leben trat und etwas in ihrem Herzen plötzlich berührt wurde, sie eine Offenbarung von ihm bekamen und dann plötzlich wieder miteinander konnten. Ich glaube, dass das größte Bedürfnis dieser Welt ist, eine Gottesoffenbarung. Das größte Bedürfnis von unserem Deutschland ist, Jesus Christus zu sehen, wie er wirklich ist. Das muss diese Nation sehen. Und sie darf sich nicht länger von den Problemen und den Nöten dieser Nation abwenden. Wir dürfen uns nicht länger die Tarnkappe drüber ziehen, die Ohren verstopfen und diese schöne neue Welt beobachten. Das ist ein Betrug. Denn so viele Menschen sterben wie in dieser Statistik und viele vor ihrer Zeit. Sondern wir müssen uns eine Offenbarung von Gott schenken lassen. Und diese Offenbarung von Gott macht uns zu den hoffnungsvollsten Menschen für diese Welt. Ich habe Hoffnung für Deutschland. Ich habe Hoffnung für diese Stadt. Ich habe Hoffnung für diese Gemeinde. Ich habe Hoffnung für mein Leben, für das Leben meiner Frau und meiner Kinder. Ich habe Hoffnung für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Warum? Weil ich eine Schau von Gott habe, dass ich weiß, er ist nicht zu schwach. Er ist, der denkt nicht gering über uns. Sein Herz ist für uns und nicht gegen uns. Und er will unser Leben absolut verändern und auf den Kopf stellen. Das ist unser Gott. Und er möchte, dass wir ihm gehorsam werden und dass wir ihm gerne dienen und dass wir mit Freude vor seinem Angesicht kommen. Das will Gott. Und ich habe Hoffnung, weil ich ihn kenne. Ich kenne diesen Gott, der besorgt um Ninive ist, der aber auch besorgt ist um unsere Tiere, der besorgt ist. Wir beten zurzeit, Herr, lass es nachts regnen und am Tag Sonnenschein. Heute Nacht hat es das erste Mal geregnet. Yay. Wir beten dafür, dass Menschen auf die Idee kommen, mit ihren Schiffen rausfahren, den Plastik abzufangen von den Ozeanen. Warum gibt man den Fischer kein Geld für jede Tonne gefangenes Plastik? Sollen sie die Fische in Ruhe lassen, sollen sie Plastik fangen? Warum machen wir solche Dinge nicht? Ich bete dafür, wir glauben, wir haben Hoffnung für gute Ingenieure, für gute Techniker, für gute Politiker. Wir haben Hoffnung für dieses Land. Lasst uns da reinbeten, lasst uns mit Menschen reden und ihnen helfen, das zu sehen. Denn dieser Gott ist ein guter Gott und er hat kein Gefallen daran, dass die Erde untergeht. Glaubt mir das. Deswegen ist es mir so wichtig, dass wir nicht auf der Erkenntnis, die ich heute habe, sitzen bleiben. Dass ich mit dem zufrieden bin, was ich jetzt sehen kann. Sondern dass ich Gott bitte darum, Herr, offenbare dich mir neu. Zeige mir dein Angesicht. Ich liebe das an Mose. Mose ist mein Vorbild. Der Mose ist so cool. Der Mose hat persönliche Gespräche mit Gott. Der Mose sieht, der spricht von Angesicht mit Angesicht Gottes. Und dann irgendwann, wie er alt ist, sagt er zu Gott, ich hätte da noch eine Bitte. Ja, Mose, ich möchte dich sehen. Da dachte ich mir, der spricht doch die ganze Zeit mit ihm. Was ist los? Aber es war ihm so wichtig, Gott zu sehen. Er wollte noch was Neues sehen. Und Gott sagt, das wirst du. Und ich gebe euch, ich glaube, eine Geschichte anders zu deuten als viele andere. Die Verklärung auf dem Berg, wo die drei Jünger waren, wo Petrus nachher ausflippte, weil er einfach eine Überdosis Heiligen Geist genommen hat. Ja, da flippte er aus und wollte Hütten bauen. Und so, wisst ihr, die Geschichte ist dem einen oder anderen bekannt. Und dort heißt es im Text, dass Jesus sich verklärte in sein himmlisches Image, dass er sich, das nennt sich auch den Berg der Verklärung, immer noch in Israel, ne? Also dass er sich völlig umgestaltet wurde und dann kam plötzlich Elia und Mose und besprach sich mit ihm. Versteht ihr? Als Gott hat dem Mose ja gesagt, er darf das verheißene Land sehen. Ich weiß nicht, ob er schon mal auf dem Berg Nebu war. Auf dem Berg Nebu, da sieht man einfach nur, weißt du, was man da sieht? Da sieht man die Wüste, da sieht man das Tote Meer und man sieht die andere Hügelkette, aber man sieht sonst gar nichts von Israel, um mal ehrlich zu sein. Also, wenn das alles war, dann wäre unser Gott an der Stelle nicht großzügig gewesen. Da ich aber Gott kenne und weiß, er ist mehr als großzügig, glaube ich, dass er ihm wirklich das verheißene Land gezeigt hat. Und wisst ihr, was das verheißene Land ist? Das hat einen Namen. Das verheißene Land ist Jesus Christus. Er ist nämlich der Verheißene, der kommen sollte, damit in unser Leben Milch und Honig fließt. Er ist das verheißene Land. Und ich bin mir sehr sicher, dass Mose vor seinem Tod Jesus Christus auf dem Berg der Verklärung, der erst 1000 Jahre später gelebt hat, erschienen ist und dass er dort mit ihm gesprochen hat. Denn wenn die sich noch besprechen müssen, gibt es noch Informationsbedarf und das hast du im Himmel wirklich nicht. Also Gott ist so viel größer und so viel wundervoller und es macht so viel Sinn, jetzt in seinem Urlaub alles in die Gottesoffenbarung hineinzustecken. Zu sagen, Gott, ich will dich kennenlernen auf eine Art und Weise, wie ich dich noch nicht kenne. Ich will alle Seiten von dir sehen, denn du bist wundervoll. Und dazu möchte ich jeden einladen heute. Ich möchte jeden, der hier ist, einladen, Gott kennenzulernen in einer Art und Weise, wie er ihn vielleicht noch nicht kennt. Denn wir leiden alle unter unserer zu kleinen Sicht von Gott. Davon bin ich überzeugt. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.